Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Blick auf wieder stärker steigende Infektionszahlen hat Gesundheitsminister Spahn Corona-Pflichttests ins Gespräch gebracht. Er lasse rechtlich prüfen, ob solche Tests für Reisende angeordnet werden könnten, die aus Risikogebieten zurückkehren, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bis heute 204.964 Corona-Infektionen erfasst, 781 mehr als gestern. Das ist erneut ein deutlich höherer Wert als in den Vorwochen, mit im Schnitt täglich etwa 500 neuen Infektionen. Genesen sind bis jetzt geschätzt 189.800 Betroffene.
Am Flughafen Köln-Bonn betreiben die Stadt Köln und die Johanniter-Unfallhilfe schon seit einer Woche ein mobiles Corona-Testzentrum. Bisher mussten Reisende 90 Euro zahlen, um sich untersuchen zu lassen. Seit dem Morgen ist der Test hier kostenlos.
Ich war jetzt im Urlaub, 2 Wochen in Frankreich. Und da ich mich ein bisschen erkältet habe, würde ich das halt abchecken lassen, bevor ich mich mit anderen Leuten treffe.
Ich finde es halt sehr wichtig, um halt genau halt festzustellen, wo sind jetzt Hotspots, wie bewegt sich die Infektion, vor allem die Infektionswelle.
Es ist ja auch nicht so bestätigt, dass die Tests zu 100% auch wirklich funktionieren. Ich finde das ganze Thema sowieso ein bisschen umstritten. Aber für die Arbeit, für mein Umfeld, Safety first, lasse ich mich jetzt erstmal testen und bin froh, wenn er dann negativ ist, ne?
Allein in Köln haben heute knapp 250 Menschen einen Abstrich machen lassen. Die Testmöglichkeiten sollen noch verstärkt werden. Zudem werde auch über eine Testpflicht nachgedacht. Im Deutschlandfunk kündigte das Bundesgesundheitsminister Spahn an.
Wir prüfen auch, ob es rechtlich möglich ist, das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten, dass jeder Eingriff verhältnismäßig ist. Wir prüfen also auch eine rechtliche Verpflichtung.
Wer keinen negativen Test hat und aus Risikogebieten wie etwa der Türkei kommt, muss wie bisher für 2 Wochen in häusliche Quarantäne. Ein zeitnaher Corona-Test sei grundsätzlich empfehlenswert, meint auch der Infektiologe Björn Jensen.
Man wird nicht jeden entdecken, wenn jemand zurückkommt, gerade mitten in der Inkubationszeit ist, vielleicht erst 2 Tage nach seiner Rückkehr infektiös wird, dann wird man das am Flughafen nicht herausfinden. Das heißt, das ist kein perfekter Schutz. Aber es bietet einen Teilschutz, dass zumindest diejenigen, die schon infektiös sind, ohne es vielleicht zu merken, weil sie eben asymptomatisch sind und trotzdem infektiös sind, dass man die rausfischt.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht bereits eine 2. Pandemiewelle in Deutschland. In einem Zeitungsinterview sagte er, die 2. Corona-Welle ist schon da. Sie findet bereits jeden Tag statt. Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten. Auch die SPD begrüßte die freiwilligen kostenlosen Tests an Flughäfen. Das Risiko, sich auf Reisen zu infizieren, sei höher als im Alltag.
Mit der Corona-Warn-App hat es weitere technische Probleme gegeben. Nach Recherchen von tagesschau.de waren auch iPhones betroffen. Die Kontaktüberprüfung auf vielen dieser Geräte des Herstellers Apple sei nur lückenhaft gewesen, mit der Folge, dass deren Nutzerinnen und Nutzer teils über Wochen nicht informiert wurden, ob sie Kontakt zu Infizierten hatten. Wie die Entwickler der App am Abend mitteilten, gibt es inzwischen eine neue Version ohne Mängel. In den USA streitet die Politik derweil heftig über neue Corona-Hilfen. Unter anderem geht es um ein Programm, das zum Monatsende ausläuft. Damit erhalten Arbeitslose, die in der Krise ihren Job verloren haben, zusätzlich $600 pro Woche. Bisher konnten sich Präsident Trump und der Kongress nicht einigen.
Den Kampf gegen das Coronavirus hat ihr Körper gewonnen, doch ihren Job hat Aisha Brown verloren. Jetzt stapeln sich die Rechnungen. Deshalb hofft sie, dass die staatliche Arbeitslosenhilfe verlängert wird. Das Geld würde helfen, um das Auto zu halten, die Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen. Ich denke, die sollten das Gesetz verabschieden und die Schecks an Leute verschicken, die wirklich bedürftig sind. Noch wird im US-Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket gestritten. Doch die Zeit drängt, denn die zusätzliche Arbeitslosenhilfe in Höhe von $600 pro Woche läuft in dieser Woche aus. Trumps Republikaner verabschiedeten sich trotzdem ins Wochenende. Eine Verlängerung lehnen viele von ihnen ab. Wir können die Leute nicht entmutigen, wieder zu arbeiten. Wir kommen nie aus der Krise, wenn wir alle zu Hause bleiben und Netflix schauen. Die Demokraten hingegen drängen auf eine schnelle Einigung. Das hier ist todernst. Die Lebensgrundlage der Familie in Amerika brennt herunter wie ein Haus und die Republikaner fummeln daran herum, wo auch immer sie dieses Wochenende sein mögen. Etwa 30 Millionen Amerikaner wären von dem Ende der Sonderzahlungen betroffen. Vielen droht der soziale Absturz, weil sie ohne die $600 pro Woche vom Staat ihre Miete nicht mehr bezahlen könnten. Eine Welle von Zwangsräumungen steht bevor, wenn sich der Kongress nicht auf ein neues Hilfspaket einigt. Allein in der vergangenen Woche stellten rund 1,4 Millionen Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Und die Wirtschaftslage könnte sich noch verschlechtern. Denn angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen drohen in vielen Teilen der USA neue Lockdowns.
Im AfD-internen Streit um den Brandenburger Politiker Kalbitz ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Das Bundesschiedsgericht der AfD bestätigte heute den Beschluss des Vorstandes, Kalbitz die Parteimitgliedschaft abzuerkennen. Die Annullierung ist damit laut AfD rechtsgültig. Kalbitz will aber weiter juristisch dagegen vorgehen. Der bisherige Brandenburger Partei- und Fraktionschef gilt als ein Wortführer des rechtsextremistischen Lagers um den thüringischen Landesvorsitzenden Höcke.
Auch seine Unterstützer vor dem Bundesschiedsgericht der AfD in Stuttgart konnten Andreas Kalbitz nicht mehr helfen. Er ist kein Parteimitglied mehr. Das Schiedsgericht bestätigt, was der Bundesvorstand Mitte Mai beschlossen hat. Er, der in der Partei gut vernetzte Strittenzieher, soll bei seinem Eintritt in die AfD Mitgliedschaften in rechtsextremistischen Vereinigungen verschwiegen haben.
Ich persönlich habe mir das alles sehr, sehr genau angeschaut im Frühjahr dieses Jahres. Das ging dieser Entscheidung voraus, denn eine solche Entscheidung trifft der Bundesvorstand nicht mal so eben aus der lockeren Hand raus.
Denn Kalbitz ist nicht irgendwer, Fraktions- und Landeschef in Brandenburg. Mit Björn Höcke führte er den mächtigen rechtsextremistischen Flügel der AfD. Dass das Schiedsgericht nicht in seinem Sinne urteilen würde, ahnt Kalbitz schon unmittelbar nach der Verhandlung.
Inhaltlich halte ich das für unrechtmäßig und werde natürlich alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen, dagegen vorzugehen. Das ist mein gutes Recht in der Sache.
Und Kalbitz werden gute Chancen eingeräumt, am Ende wieder AfDler zu sein. Denn Parteienrechtler zweifeln am Vorgehen der AfD-Spitze. Täuschung beim Mitgliedsantrag hin oder her. Der Bundesvorstand hätte ein ordentliches Parteiausschlussverfahren einleiten müssen, so Experten.
Die Partei ist frei darin zu entscheiden, ob sie ein Mitglied aufnehmen möchte oder nicht. Aber wenn sie diese Entscheidung einmal getroffen hat, dann ist es eben nur unter ganz schweren Bedingungen möglich, diese Person auch wieder loszuwerden.
Mit der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts ist der Riss, der durch die AfD geht, größer geworden. Vor allem Meuthen wollte Kalbitz loswerden. Damit sich sein Erfolg heute für ihn auch auszahlt, müssten sich nun mächtige Wortführer, vor allem aus den Westverbänden, hinter ihn stellen. Bisher waren sie eher leise. Wohl auch aus Angst, am Ende doch nicht auf der Gewinnerseite zu stehen.
Soldaten, die wegen ihrer Homosexualität dienstrechtlich benachteiligt wurden, sollen entschädigt werden. Das Geld solle nicht auf mögliche Sozialleistungen angerechnet werden, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Gesetzentwurf des Verteidigungsministeriums. Ressortchefin Kramp-Karrenbauer plane zudem ausdrückliche Rehabilitierungsbescheinigungen. Alle Regeln sollten auch für frühere NVA-Soldaten gelten. Die Bundeswehr hatte erst vor 20 Jahren die Benachteiligung homosexueller Soldaten per Erlass beendet.
Live im Internet statt auf der Straße. So wurde heute von vielen der 42. Christopher Street Day begangen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die traditionell großen Paraden abgesagt. Für einige kleinere, wie hier im Wendland, gab es unter Einhaltung der Hygienestandards grünes Licht. Die Bewegung steht für ein gleichberechtigtes Leben aller Menschen. Unabhängig von sexueller Identität und Orientierung, Herkunft, Religion und Hautfarbe.
In mehreren Städten im Osten Russlands sind erneut Zehntausende Menschen gegen die russische Zentralregierung auf die Straße gegangen. Viele fordern ein Ende der Präsidentschaft von Wladimir Putin. Anlass für die Proteste ist die Festnahme des Gouverneurs der Region Chabarowsk Anfang des Monats. Dessen Anhänger halten diese für politisch motiviert.
Schon das dritte Wochenende in Folge sind Zehntausende Menschen in Chabarowsk auf der Straße. Sie fordern ihren Ex-Gouverneur Sergei Furgal zurück. Der russische Geheimdienst FSB hatte ihn Anfang Juli festgenommen und nach Moskau geflogen. Ihm wird vorgeworfen, Morde in Auftrag gegeben zu haben. Wir wollen, dass es für ihn hier in Chabarowsk einen ehrlichen Prozess gibt. Viele Demonstranten halten die Vorwürfe für vorgeschoben. Der mit großer Mehrheit gewählte Gouverneur gehört einer nationalistischen Partei an, nicht der Kreml-Partei. Er vertrat die Interessen der Region auch gegen die Zentralregierung in Moskau. Er war ein Gouverneur, der Politiker nach westlichem Verständnis sein wollte. Das heißt, er hat mit seinen Wählern gesprochen, hat versucht, Versprechungen zu machen und einige davon erfüllt. Präsident Putins Zentralregierung werfen sie hier in Russlands fernem Osten schon lange vor, die Region nur wirtschaftlich auszubeuten. Die Verhaftung des Gouverneurs kam jetzt noch dazu. Wir sind die Macht Putins leid, unseres Zaren. Wir wollen, dass man uns zuhört. Auf unserem Territorium kommandieren die Moskauer. Das darf nicht sein. Die örtliche Polizei greift nicht ein, obwohl der Protest wegen der Corona-Pandemie eigentlich gar nicht erlaubt ist.
Der Auslöser für die Proteste hier in Chabarowsk ist zwar ein regionaler, doch sie haben viel mit der Machtkonzentration im Kreml zu tun. Die Menschen hier im fernen Osten Russlands haben schon länger das Gefühl, dass sie dabei nicht gut wegkommen.
Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr auch in Bayreuth alles durcheinander gewirbelt. Erstmals seit Jahrzehnten begannen heute auf dem Grünen Hügel keine Richard-Wagner-Festspiele. Stattdessen gab es unter anderem ein Konzert mit Bayreuther Sängerstars. Angesichts der Krise ist noch unklar, wie es künstlerisch und finanziell mit Deutschlands bekanntestem Opernfestival weitergeht.
Doch Fanfaren am grünen Hügel in kurzen Hosen ganz leger. Die Festspiele fallen aus, aber die Wagner-Fans sind da. Der 25. Juli ist traditioneller Eröffnungstag. Eigentlich in diesem Jahr mit den Meistersingern von Nürnberg. Die werden nicht aufgeführt, dafür ein im Radio übertragenes Konzert unten aus der Stadt, aus Wagners Wohnhaus der Villa Wahnfried. Die Festspiele steigen also vom exklusiven Festspielhügel herab zu den Menschen, ganz im Sinne des Komponisten.
Denn er wollte ja, dass die Festspiele allen Mitbürgern zugutekommen, das heißt ein Angebot für alle Schichten.
Das Festspielhaus steht in dieser ausgefallenen Opernsaison leer.
Ich bin jetzt ein paar Mal im Graben gewesen und habe einfach riechen müssen, wie es da riecht. Es ist derartig gespenstisch und der eiserne Vorhang ist runter, dann gehen sie durch die Tür auf die Bühne und sehen in diesen leicht beleuchteten, völlig leeren Zuschauer. Und was ist merkwürdig ist, sie hören keinen Ton.
Bei den Festspielen rechnen sie mit 15 Millionen Euro Verlust und auch die Stadt Bayreuth hat an der ausgefallenen Saison schwer zu tragen. Immerhin fällt sie kulturell nicht in ein Loch. 100 andere Veranstaltungen von Klassik bis Helge Schneider sollen die Festspiele kompensieren. Und vielleicht ist das Wahnfried Open Air Auftakt für künftig andere Festspiele.
Die Lottozahlen. 2, 4, 10, 18, 27, 37, Superzahlen 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 26. Juli.
Die Kaltfront des Tiefs über der Nordsee überquert uns, danach beruhigt sich das Wetter wieder. In der Nacht zunächst im Westen und Nordwesten teilweise kräftiger Regen, der sich nach Mitternacht über die Mitte hinweg ostwärts ausbreitet. Einzelne Gewitter sind dabei. Am Tag regnet es zunächst in der Osthälfte. Ist der Regen abgezogen, wechseln sich Sonne, Wolken, Schauer und einzelne Gewitter ab, die vor allem im Osten und Südosten kräftig sind. In der Nacht 19 bis 13 Grad, in Bayern Werte darunter. Am Tag 19 bis 28 Grad. Am Montag Sonne und Wolken, die im Nordwesten und Westen örtlich etwas Regen bringen, im Süden länger Sonne. Am Dienstag in der Nordwesthälfte mehr Wolken als Sonne und Schauer, im Südosten und Osten einzelne heftige Gewitter bis 34 Grad. Am Mittwoch ist es im Südwesten freundlich und trocken.
Um 23.30 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Beunruhigender Trend, wie die Politik den Anstieg der Corona-Fälle bremsen will und Leichtsinn in Bars, Sorge vor Hotspots auf Partymeilen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.